Hey Romans! Boah, ich bin gerade so geschockt. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause von so einer Veranstaltung. Und es ging dort um Politik, die Europawahl und halt all das. Und ey, say, 5 Typen, die dort vor mir saßen, meinten einfach, dass die AfD gar nicht so schlimm ist, dass die alle keine Ahnung haben und die wählen wollen.
Same, ist in mir auf der Schule genauso. Letztens hat sogar jemand hier ein Hakenkreuz an die Wand gemalt. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass manche es gerade richtig cool finden, recht zu sein. Was passiert hier eigentlich?
Was zum Wetten, das waren die Jungs aus deiner Stufe. Hab letztens auf Instagram gelesen, dass Jungs sowieso rechter sind als Mädchen. Die haben echt keine Ahnung, was das bedeutet.
Europa nimmt auf.
Hey Leute, ich bin Lea Messerschmidt, Journalistin bei Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Ich habe zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast recherchiert und aufgenommen. Denn am 9. Juni ist Europawahl. Und diese Wahl kann viel verändern. Auch bei uns direkt im Alltag. Wie genau? Das wollen wir euch zeigen. Deshalb erwarten euch 4 Podcast-Folgen, in denen wir uns unterschiedlichen Themen widmen, alle mit Bezug zu Europa. Und alle aus dem Alltag von Jugendlichen. Bevor es losgeht, möchten wir euch darauf hinweisen, dass die Sprachmemos, die ihr vorhin gehört habt und die ihr immer wieder in diesem Podcast hören werdet, nachgestellt sind. Sie haben so nicht stattgefunden. Aber wir wollen euch mit den Sprachmemos ein Gefühl dafür geben, wie die Gespräche aktuell zwischen Jugendlichen stattfinden. Für euch erzählen die Salon 5 Jugendreporterinnen Eileen Czerik und Roman Spasinger von den Themen, die junge Menschen aktuell beschäftigen. In dieser Folge schauen wir uns an, wie realistisch ein Rechtsruck bei der Europawahl ist. Was bedeutet es für Jugendliche, wenn rechte Parteien an der Macht sind? Und was bedeutet das für unseren Alltag? Los geht's!
Ey Eileen, ich habe nochmal drüber nachgedacht, was du gestern meintest. Ich glaube nicht, dass die Typen von deiner Veranstaltung einschätzen können, was das für uns bedeutet, wenn die AfD an die Macht kommt. Ich habe eigentlich die auch nicht.
Voll! Also man hat irgendwie so ein weirdes Gefühl, aber keinen Plan, was die wirklich wollen. Und ob sich das überhaupt umsetzen lässt, I don't know.
Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wie würde ein rechtes Europa aussehen? Eins ist klar, wir würden es nicht wiedererkennen.
Wenn die Rechtsextreme stark wird in Europa, dann zerfällt dieser Europäische Staatenbund. Der zerfällt in einzelne Nationen.
Das ist Andreas Zick. Er ist Sozialpsychologe und Konfliktforscher. Und er forscht schon länger zu den Themen Radikalisierung und Rechtsextremismus. Wir haben ihn gefragt, was passieren würde, wenn die Rechten in Europa regieren würden.
Dann wird automatisch die Wirtschaft geschwächt. Europa hat ja ein gemeinsames Wirtschaftssystem. Dann werden die Grenzen zugemacht. Dann wird es nicht mehr so einfach, über Grenzen zu fahren. Dann werden Angebote runtergefahren. Jetzt können wir, wenn wir jung sind, an andere Schulen in anderen Ländern gehen, an andere Universitäten, an andere Hochschulen gehen. Das wird dann eingespart.
Ein schwaches Europa bedeutet für Andreas Zick auch mehr Einfluss von außen, aus Russland und China zum Beispiel.
Die unterstützen solche rechtsextremen, rechtspopulistischen Strukturen. Dann werden mehr Menschen verfolgt und diskriminiert. In Europa gibt es einen Schutz vor Diskriminierung und Rassismus. Das wird entfallen.
Das hört sich für mich alles ziemlich düster an. Und jetzt steht auch noch die Europawahl an, mit guten Umfragewerten für die rechten Parteien. Übernehmen die rechten Parteien in der EU bald die Macht? Das wäre ziemlich krass. Aber es gibt eine gute Nachricht. Eine komplette Machtübernahme von rechts außen ist recht unwahrscheinlich, sagt der Politikwissenschaftler Manuel Müller.
Zumindest nicht auf europäischer Ebene, wo es so viele Konsensmechanismen gibt. Eben damit man auf europäischer Ebene irgendetwas durchsetzen kann, müssen eben immer Parlament und Rat zustimmen und dann oft ganz viele einzelne Regierungen und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele Bremsen irgendwie bei der Gestaltung von europäischer Politik. Und dass eine Partei irgendwann so stark wird, dass sie all diese Bremsen immer überwinden kann und gar keine Kompromisse mehr machen muss, ist nahezu ausgeschlossen.
Okay, das klingt ja schon mal gut. Trotzdem. Viele europäische Mitgliedstaaten rutschen ganz klar nach rechts und werden in Teilen sogar schon von Rechtspopulisten regiert. Und die tun alles dafür, dass das so bleibt. Wie genau sie das machen, hat uns Manuel Müller erklärt.
Indem sie die Kontrolle über die Gerichte übernommen haben, die Verfassungsgerichte, indem sie die Kontrolle über die Öffentlichkeit übernehmen, indem sie dann nach und nach sagen parteitreue Figuren in alle möglichen wichtigen Ämter platzieren, indem sie das Wahlrecht ändern in einer Weise, dass es sie begünstigt und so weiter.
Solche Entwicklungen sind gefährlich, denn sie bedrohen die Demokratie in diesen Ländern. Und das kann auf Dauer natürlich auch die EU gefährden. Diese basiert nämlich auf der Idee, dass alle ihre Mitgliedstaaten Demokratien sind.
Okay, rechte Parteien sind echt anders drauf. Die wollen die EU einfach abschaffen. Was ist das denn für eine loste Idee?
Ja, voll. Aber ich frage mich immer, wie viel Einfluss die EU-Politik eigentlich hier auf uns hat.
Ich glaube ja, wahrscheinlich größer als wir denken.
Das stimmt, denn Entscheidungen aus der EU betreffen uns direkt hier in Deutschland. Eine Studie des Europäischen Rats für Auswärtige Beziehungen sagt, dass ein Rechtsruck nach der Wahl erhebliche Konsequenzen für die EU-Politik haben wird. In der Asylpolitik zum Beispiel. Die könnte sich unter einer rechten Führung in Brüssel deutlich verschärfen. Das weiß auch der Politikwissenschaftler Manuel Müller.
Ja klar, weil die einzelnen Menschen, die leben ja am Ende unter den Gesetzen, die da gemacht werden. Die Migrationspolitik, die Asylpolitik, das beeinflusst am Ende die Art, wie Menschen in Deutschland miteinander zusammenleben. Menschen mit unterschiedlichen nationaler Herkunft. Ob Leute gleiche Rechte haben oder ob es sehr starke Unterschiede gibt zwischen den Rechten von Menschen, denen man auf der Straße begegnet.
Und auch wenn es ums Klima geht, hat die EU viel Macht.
Die Umweltpolitik hat natürlich hinterher Einflüsse für die Welt, in der wir leben. Die Klimapolitik wird langfristig Einflüsse darauf haben, sozusagen wie einfach man in unserer unmittelbaren Umwelt noch leben kann, wie häufig wir von Extremwetterphänomenen betroffen sind und so weiter.
Bei einem Rechtsruck ist es sehr wahrscheinlich, dass die Klimapolitik eher in den Hintergrund rückt. Viele rechte Parteien bezweifeln, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt und widersprechen damit der Wissenschaft. Deshalb werden sie weniger dagegen unternehmen. Was auch noch heftig ist, Andreas Zick, ihr erinnert euch, der Sozialpsychologe, er hat es am Anfang schon erwähnt. Die rechten Parteien wollen die Europäische Union abschaffen.
Europa ist ein Feindbild. Und zwar meint man damit nicht Europa, den Kontinent, sondern die Europäische Union. Die Art und Weise, wie Europa organisiert ist. Das heißt, das, was wir aus Brüssel kennen. Der Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sagt, wir müssen diese Strukturen in Europa von innen zerstören.
Also, die rechten Politikerinnen und Politiker lassen sich für die Wahl für das Europäische Parlament aufstellen, nur um die EU dann von innen heraus zu zerschlagen. Total verrückt, oder? Politik ist dabei viel mehr, als wir denken. Denn Politik betrifft uns alle.
Hey, Lin, wegen letztens. Ich habe nochmal nachgedacht. Also klar, die AfD ist hier richtig erfolgreich und auch bei den Typen aus deiner Klasse. Aber sieht das überall in Europa so aus?
Das dachte ich mir auch letztens. Also ich denke schon, dass es in den anderen Ländern der EU bestimmt auch rechte Parteien gibt, die genauso erfolgreich sind wie die AfD halt hier.
Ja, ich denke auch, dass rechte Parteien nicht nur in Deutschland ein Problem sind.
Die EU ist zutiefst undemokratisch und übergriffig.
L'Union européenne est aujourd'hui un carcan.
The European Union is a political bureaucratic organization that took away.
Sie greift in unsere privaten Planungen ein, in unsere Lebensgestaltung, in die Unternehmensgestaltung.
Our identity and our national sovereignty. So I want to get rid of the European Union and be a nation state again.
I diritti e i valori della nostra civiltà.
A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali
islamici.
In Europa werden rechte Stimmen immer lauter. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn oder Italien, regieren auch jetzt schon rechte Parteien. Doch wie sieht es in der EU als Ganzes aus? Wie rechts ist das Parlament der Europäischen Union schon heute? Und wie weit kann es nach der Wahl nach rechts rutschen? Ab der Wahl 2024 gibt es im Europaparlament 720 Plätze, die von 7 Fraktionen und einigen Fraktionslosen belegt werden. Die Parteien, die wir bei der Europawahl wählen, bilden zusammen, je nach ihrem Schwerpunkt und Themen, die Fraktion, Sie bilden also Gruppen, mit denen sie politisch und thematisch zusammenpassen. Aber wie steht es hierbei eigentlich um die rechten Parteien? Bei uns in Deutschland liegt die AfD gerade in den Umfragen ziemlich weit vorne. Eine Erhebung von Ende April zeigt, dass sie bei einer Wahl die zweitstärkste Kraft im Bundestag wäre, hinter der CDU. Und noch erfolgreicher ist die AfD bei Jugendlichen. Ein Großteil der 14- bis 19-Jährigen würde die AfD wählen. Wenn die AfD also viele Stimmen bei der Europawahl bekommt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine der rechten Fraktionen eine Mehrheit im Europäischen Parlament bekommt. Es gibt zurzeit zwei rechte Fraktionen im Europäischen Parlament: die Europäischen Konservativen und Reformer und die sogenannte Identität und Demokratie. Bis jetzt haben die beiden rechten Fraktionen zusammen 18% der Plätze. Die Studie des Europäischen Rats für Auswärtige Beziehungen, die haben wir eben schon mal erwähnt, sagt, dass die rechten Fraktionen nach dieser Europawahl 25% der Plätze belegen könnte. Das wäre also ein Anstieg. Wichtig dabei ist, die beiden Fraktionen unterscheiden sich. Die europäischen Konservativen und Reformer wollen die EU neu ausrichten. Hier sind vor allem EU-kritische und konservative Parteien drin. Bei der Identität und Demokratie ist das anders. Die Politikerinnen und Politiker der Fraktion wollen die EU in ihrer jetzigen Form am liebsten direkt abschaffen. Hier ist zum Beispiel auch die AfD drin. Und die ist zu Teilen rechtsextrem.
Okay, die rechten Parteien sind auch in der EU erfolgreich. Was für eine Nachricht. Sag mal, sind die eigentlich alle gleich? Nee, oder?
Nee, es gibt einen Unterschied zwischen rechtsextrem und rechtspopulistisch. Hatten wir letztens in Politik.
Andreas Sick kennt sich mit dem Unterschied zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus gut aus. Das sagt er zu Rechtspopulismus.
Die ist geprägt davon, dass man glaubt, dass bestimmte Parteien oder Gruppierungen für das Volk sprechen. Also wir sind das Volk und die, die uns regieren, das sind die Eliten, die nicht das Volk vertreten. Rechtspopulismus vertritt auch viele Vorurteile gerade gegenüber Menschen, die zugewandert sind, gegenüber Gruppen, die zugewandert sind, die dann das Volk beeinträchtigen, das Volk bedrohen.
Okay, und wo ist jetzt der Unterschied zum Rechtsextremismus?
Aber der Rechtspopulismus bezieht sich immer noch auf Demokratie, sagt immer noch, dass in der Demokratie selber das Volk mehr Einfluss, mehr Herrschaft haben soll und lehnt die Demokratie als System nicht ab. Und der Rechtsextremismus, den der Staat dann verfolgt, der hat eigentlich eine andere Gesellschaft im Blick.
Rechtsextreme wollen keine Demokratie. Sie bevorzugen eine Diktatur. Sie sind davon überzeugt, dass manche Nationen und Völker mehr wert seien als andere. Ihr Weltbild ist unter anderem geprägt von Judenhass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Hier in Deutschland ist der Rechtsextremismus auch sehr stark mit dem Nationalsozialismus verbunden, den Rechtsextreme gerne verharmlosen, herunterspielen und in manchen Fällen sogar verherrlichen.
Hey Romance, wie geht's dir? Ey, ich bin gerade so durch, hab gerade einen TikTok zur Europawahl gesehen mit Prognosen. Die Wahl wird so krass und ich hab echt so eine Panik vor dem Ergebnis.
Mir geht's genauso. Also die Rechten sitzen ja jetzt schon im Parlament. Aber was passiert, wenn sie die Mehrheit bei der kommenden Wahl bekommen? Können die dann auch Gesetze bestimmen? Gar keinen Plan, was hier abgeht. Aber das wäre echt gruselig.
Wir haben es schon erwähnt, aber nochmal zur Einordnung. Die beiden rechten Fraktionen, also Identität und Demokratie und die europäischen Konservativen und Reformer, könnten bei der Europawahl bis zu 25% der Stimmen bekommen. Die absolute Mehrheit hätten sie damit aber nicht. Trotzdem gibt es eine Option. Sie könnten sich mit der Fraktion der Europäischen Volksparteien, die auch als Christdemokraten bezeichnet werden, und den Fraktionslosen im Parlament zusammenschließen. Die Christdemokraten verorten sich selbst als Mitte rechts und sind damit gar nicht so weit von den beiden rechten Fraktionen entfernt. Wenn diese Fraktionen zusammen mit den Fraktionslosen gemeinsame Sache machen, wären sie mehrheitsfähig und könnten sogar Gesetze verabschieden. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Das sagen zumindest Expertinnen und Experten. Sie bezweifeln nämlich, dass die Fraktionen überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Worin sich aber alle einig sind, die beiden rechten Fraktionen werden bei der Europawahl viele neue Stimmen bekommen. Und Und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, für die Parteien ist es wichtig, sich zu vernetzen. Damit können sie ihre Meinung besser vertreten und im Europäischen Parlament leichter Entscheidungen durchsetzen, Stichwort Fraktion. Und das können die Rechten besonders gut, sagt Andreas Zick.
Die deutschen Rechtsextremen sind deswegen stark, weil sie auch immer wieder vom Ausland Unterstützung finden und dort auch Verbindung finden.
Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute gar nicht so richtig checken, wen sie da überhaupt wählen. Ich meine, ist denn eigentlich klar, was die rechten Parteien so wollen?
Genau das denke ich mir auch so oft. Oder die Leute wählen halt gar nicht. Und das stärkt ja auch extreme Parteien. Ich bin so froh, einfach, dass ich jetzt auch mit 16 wählen darf.
Warum sind die Rechten eigentlich gerade so stark? Die Leute, die rechts wählen, können doch alle keine Nazis sein.
Dass rechtspopulistische Parteien gerade so viele Stimmen haben, hat viele Gründe. Einer davon ist die Wahlbeteiligung. Bei der letzten Europawahl lag die nämlich bei 51%. Das bedeutet, dass nur jede zweite Person gewählt hat. Das sagt auch Tobias Spöri. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Wien.
Das grundsätzlich gilt, dass wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, stärkt es meistens die Ränder. Und gerade ist einfach der rechtsextreme Rand besonders stark.
Er forscht zum Verhalten rechter Wählerinnen und Wähler. Wir fragen ihn, warum wählen Menschen rechtspopulistisch?
Also ich glaube, prinzipiell muss man da einmal unterscheiden zwischen wählen Menschen die Parteien, die ja dann auch offen rassistisch sind, diskriminierende Äußerungen von sich geben etc. Wählen die Leute die Parteien, weil sie diese Äußerungen tätigen, also dass sie sozusagen auch dahingehend übereinstimmen, oder wählen sie auch aus Protest, weil sie von den anderen Parteien enttäuscht sind, weil sie vielleicht, ich weiß nicht, bei der CDU oder bei der SPD oder bei welcher Partei auch immer bisher oft das Kreuz gemacht haben und dann sozusagen nicht das Gefühl hatten, dass es besonders toll für sie war und dann sozusagen aus Protest die Stimme bei der AfD oder bei anderen Parteien machen. Ich glaube, da muss man einerseits unterscheiden.
Die Protestwähler. Über die wird in Deutschland ja schon lange diskutiert. Dieser Wählergruppe scheint es egal zu sein, dass die AfD in Teilen gesichert rechtsextrem ist. Das zeigen Untersuchungen wie der Deutschlandtrend. Aber das können ja nicht alle sein. Es muss ja auch Menschen geben, die zumindest in Teilen solche Inhalte unterstützen. Und da gibt es ein Streitthema, das Menschen immer wieder in die Arme von rechtspopulistischen Parteien wie der AfD treibt. Und zwar Migration.
Ist natürlich die AfD ganz weit vorne, weil das eine ihrer Kerngebiete ist. Und das beginnt auch in unserer Forschung immer wieder, wenn Menschen sozusagen gefragt werden, wie sie grundsätzlich die Lage in Deutschland einschätzen etc., dass sie sagen, ja, die Flüchtlinge sind ja da und die bekommen alles und die müssen nichts leisten und bekommen aber alles etc. Und uns geht selber schlecht und wir geben das Geld anderen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Enttäuschungen einfach, die in den letzten Jahren gemacht worden sind. Und dann landen die Personen einfach teilweise bei Parteien wie der AfD.
Wir gegen die. Das funktioniert gerade sehr gut. Viele Menschen sind durch Kriege, Inflation und andere Krisen verunsichert. Von den großen Parteien fühlen sie sich dabei nicht gesehen. Rechte Parteien nutzen das aus, indem sie eine bestimmte Gruppe an Menschen zum vermeintlichen Sündenbock machen. Migranten und Geflüchtete. Wie mit Geflüchteten umgegangen werden soll, beschäftigt auch das Europäische Parlament. Und hier kann man sehen, dass auch schon heute rechte Positionen viel Einfluss auf die Politik in Europa haben. Das Parlament hat gerade eine neue Asylreform verabschiedet. Es soll Geflüchteten schwerer gemacht werden, in die EU einzureisen.
Okay, die Menschen fühlen sich jetzt abgehängt und nicht gesehen. Kann ich irgendwie verstehen.
Ja schon, aber deshalb Parteien zu wählen, die Europa abschaffen wollen, weiß ich ja nicht.
Ja, schon irgendwie dumm. Aber damit schafft es die AfD halt, dass Leute sie wählen. Ich habe immer häufiger Beiträge von irgendwelchen AfD-Politikern auf meiner For You-Page. Dabei folge ich denen überhaupt nicht. Kennst du diesen Maximilian Krah? Hab den ein paar Mal auf TikTok gesehen oder so.
Ich hatte den mal gesucht, weil der häufiger in den Nachrichten war. Und ich find's so krass, was der erzählt. Man merkt richtig, wie der gegen Menschen mit Migrationsgeschichte hetzt.
Und so viele feiern das auch noch. Like, hä?
Voll! Also ich sehe seine Videos dann auch oft in Stitches von anderen TikTokern, die das so einordnen. Aber da geht's auch immer richtig in den Kommentaren ab.
Finde ich irgendwie richtig gruselig. TikTok ist einfach voll von AfD-Fans.
Die Plattform, die AfD wie keine andere für ihre Werbung nutzt, ist TikTok. Und das ziemlich erfolgreich.
Diese ganzen EU-Beamten, die in ihrem Leben noch nie einer vernünftigen Arbeit nachgegangen sind, die alle rauszuschmeißen.
Unserer Geschichte. Und wir sind nicht nervös. Die einzigen, die nervös sind, das sind Sie.
Ich frage mich, warum Hartz IV Bürgergeld heißen soll, wenn die Hälfte der Bezieher überhaupt keine Bürger unseres Landes sind.
Ich sag's, wie es ist. Und es ist mir.
Sie wohnen jetzt in der Schweiz. Was muss man da unbedingt mal gesehen haben?
Ich wohne nicht in der Schweiz. Ich habe lediglich einen Zweitwohnsitz.
Das ist ja überhaupt gar kein vernünftiger. Wir brauchen eine Festung Europa, die geschützt werden muss. Wir brauchen Flotteneinsätze, um diese Schiffe mit den Schleusern.
Rechte auf TikTok. Das läuft irgendwie. Das weiß auch Maximilian Krah. Ihr habt ihn eben schon gehört. Krah ist der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl.
Ist es deshalb die wichtigste Aufgabe, die Grenzen zu schließen und die Masseneinwanderung zu beenden. Mit Brüssel und der Kommission wird das nicht gelingen. Zeit für neue Politik.
Seine Message? Rechts sein ist rebellisch. Rechts sein ist cool. Aber ist das wirklich so? Natürlich nicht. Rechte haben nur einen Vorteil im Social Media Game. Und zwar den Populismus. Das bedeutet, Krah verkürzt und vereinfacht. Damit ist er sehr erfolgreich, besonders bei jungen Leuten. Das ist problematisch, denn Maximilian Krah versucht, komplexe Probleme in einem 30-sekündigen Video zu lösen. Ein so kurzes Video reicht aber häufig nicht für komplexe Probleme aus.
Ey, hast du das Video mit dem brennenden Polizeiauto gesehen, das Geflüchtete angezündet haben sollen?
Ja, kompletter Scam, war nur von einem Filmdreh, oder?
Ja, irgendwie sowas. Man muss so misstrauisch sein auf TikTok. Ey, ich hab da keine Kraft mehr für.
Rechte vereinfachen nicht nur, sie verbreiten auch ganz klar Desinformation. Und das machen sie nicht willkürlich, sondern ganz gezielt. Dahinter steckt häufig...
Moment, Moment, Lea. Du kannst nicht einfach mit Begriffen wie Desinformation um dich werfen und dann erwarten, dass alle sofort wissen, worum es geht. Aber hi erstmal, ich bin Sophie aus dem Korrektiv-Faktencheck-Team und ich erkläre euch einmal, worum es hier geht. Falschinformation lässt sich ganz gut in zwei Kategorien unterteilen. In Missinformation und in Desinformation. Verbreitet eine Person Missinformation, dann tut sie das unabsichtlich. Desinformation hingegen wird absichtlich verbreitet. Das heißt, die Person weiß ganz genau, dass die Information falsch ist. Sie will euch damit täuschen, von etwas überzeugen oder auf ihre Seite ziehen. Das Ganze gibt es natürlich auch in der Politik. Da versuchen Menschen mit Desinformation ihre politischen Ziele durchzusetzen. Manchmal sind das manipulierte Inhalte, häufig einfach auch aus dem Kontext gerissene oder komplett frei erfundene Sachen. Genereller Tipp, seid vorsichtig und skeptisch. Desinformation ist manchmal gar nicht so einfach zu durchschauen. Falls ihr euch unsicher seid, checkt die Quelle oder schaut, ob es schon einen Faktencheck zu dem Thema geht. Oder schreibt uns im Faktencheck-Team.
Danke, Sophie aus dem Korrektiv-Faktencheck-Team. Wo war ich? Ah ja, Desinformation. Wie Sophie schon gesagt hat, verfolgen Desinformation ein klares Ziel. Das sagt auch die Netzaktivistin Katharina Nokun.
Das Gefährliche an Desinformation, also ja, irreführenden Nachrichten, die auch ganz bewusst verbreitet wurden, ist, dass da oftmals auch eine Intention dahinter steckt. Ne? Also manchmal ist das Ziel, Leuten Angst zu machen. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise Leute davon abgehalten werden sollen, zur Wahl zu gehen.
Was Rechte auch gern machen, Verschwörungsmythen verbreiten. Verschwörungsmythen sind super gefährlich. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, haben sie auch ihren Reiz. Das sagt auch Andreas Zeck.
Da gibt es natürlich dann so unglaubliche Verschwörungsmythen. Die sind auch, die wirken auch vollkommen cool. Also Verschwörungsmythen ist irgendwie was ganz Tolles. Wer steckt dahinter? Wir sagen euch, wer dahinter steckt. Wenn ihr da, wenn du dann die Social Media hineinguckst, wie der Rechtsextremismus sich da sehr gut organisiert hat.
Desinformation, Hassnachrichten und Verschwörungsmythen. Rechte Hetze gibt es im Internet genug. Aber es gibt auch Menschen, die das Ganze einordnen und aufklären wollen.
Test, Test, Test. Ja, das sieht gut aus. Ich laufe.
Susi gehört zu diesen Menschen. Was sie genau macht, sagt sie euch am besten selbst.
Mein Name ist Susi, ich bin 31 Jahre alt, ich lebe in Leipzig und ich mache auf TikTok und auch Instagram Videos über Nazi-Verbrechen.
Auf ihrem Account, der keine Erinnerungskultur heißt, geht es aber um mehr. Susi macht auch Videos über aktuelle Entwicklungen in der rechten Szene auf Social Media. Solche Einordnungen sind wichtig, aber total aufwendig. Ganz im Gegenteil zu rechten Inhalten.
Einfache Kommunikation, Falschinformationen verbreiten, reißerische Sachen einfach mal so in die Gegend werfen. Das geht super schnell und das ist dann irgendwie gut recherchiert und belegt zu widerlegen. Das ist echt viel Aufwand und schwierig.
In ihrer Kommentarspalte finden sich auch immer wieder rechtsextreme Inhalte, die den Holocaust verleugnen zum Beispiel. Das ist strafbar und kann angezeigt werden, was Susi auch häufig macht. Aber Rechte finden immer wieder neue Wege, Gesetze zu umgehen. Mit Emojis zum Beispiel.
Zum Beispiel dieser Holztür-Emoji, der in rechten Kreisen soll der leugnen, dass es in Auschwitz Gaskammern gab, weil dort die Türen aus Holz wären und deswegen könnten die Räume niemals als Gaskammern genutzt werden. Und wenn du diesen Emoji irgendwo postest, da kann TikTok einfach nichts machen. Was soll es machen? Den Holztür-Emoji irgendwie verbannen auf der Plattform?
Aufgeben ist für sie trotzdem nicht drin, denn faktenbasiertes Einordnen ist wichtig. Susi erreicht mit ihrem Account Tausende von Menschen. Aber was können wir als Einzelperson tun?
Also ich glaube, was wir alle mehr machen müssten, ist positiv zu kommentieren. Und man unterschätzt, glaube ich, was man da für eine Macht hat eigentlich.
Laut werden gegen Rechtspopulismus, Hetze und Desinformation. Das kann man in der digitalen Welt machen, wie es Susi hier zum Beispiel vorschlägt. Aber es gibt auch noch viele andere Formen. Eine Form ist zum Beispiel die Demonstration. Ihr erinnert euch vielleicht, nach einer Recherche von Korrektiv zu einem Geheimtreffen von AfD-Politikern, Unternehmern und bekannten Neonazis sind tausende Menschen Anfang des Jahres auf die Straße gegangen und haben gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert.
Hey Romans! Ey, wo bist du? Hier sind so viele Menschen, ich werde dich doch nie finden!
Also ich stehe neben dem Plakat Menschenrechte statt Rechte Menschen. Siehst du das? Aber es ist richtig überfüllt hier. Ich finde es trotzdem richtig nice, dass so viele für Demokratie und Europa demonstrieren.
Okay, wie soll ich dich jemals finden? Aber ja, ich finde es auch so toll, dass so viele Menschen hier sind. Ey, vor allem jetzt vor der Europawahl ist schon wichtig. Wir dürfen das einfach nicht den Rechten überlassen. Ah, okay, warte, ich sehe dich.
Zu Beginn des Podcasts haben wir uns gefragt, wie könnte ein rechtes Europa aussehen? Es wäre ein Europa, das auseinanderfällt und in dem die Länder immer mehr auf sich allein gestellt sind. Kein Schulaustausch mehr ins Ausland, kein einfacher Grenzübergang in andere europäische Länder, ein loser Staatenbund ohne einheitliche Währung und mit einer schwachen Wirtschaft. Viele Menschen wollen das nicht. Laut dem Eurobarometer bedeutet für jeden 7. EU-Bürger die EU Stabilität und Sicherheit. Rechten Parteien scheint das egal zu sein. Sie zeigen offen, dass sie Europa von innen heraus zerstören wollen. Klar, die EU ist nicht perfekt und sie hat viele Schwächen. Dennoch gilt Europa als Festung für die Demokratie. Und ein Rechtsruck könnte diese Festung ins Wanken bringen. Bevor am 9. Juni die Europawahl ansteht, möchten wir erfahren, was die EU in anderen Bereichen bewirken kann. Wir informieren euch auf Instagram und TikTok über alles, was ihr zu der Europawahl wissen müsst. Deswegen folgt uns gern auf Spotify und auf unseren Social-Media-Kanälen. Die findet ihr unter salon5_. Bis dann!
Europa nimmt auf ist eine Podcast-Reihe von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Das war Folge 1, der Rechtsruck. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch auf Spotify. Skript und Recherche: Max Hillenberg, Lea Messerschmidt, Mathis Lassen und Tabea Stock. Sprecherin: Aileen Czerik, Romans Basinger, Lea Messerschmidt und Sophie Timmermann. Redaktion: Hatice Karaman. Faktencheck: Steffen Ludwig, Marie Kotzian und Jacke Weiland. Musik: Matti Stahlbaum. Sounddesign: Matti Stahlbaum und Max Hillenberg. Schnitt: Max Hillenberg. Design: Tabea Stock. Die Sprachmemos der Jugendlichen wurden für diesen Podcast nachgestellt. So oder so ähnlich finden aber aktuell Gespräche zwischen Jugendlichen statt.
Europa nimmt auf.